Grüß Gott und herzlich willkommen bei einem weiteren Werkstattgespräch der Zeitschrift Einsichten und Perspektiven. Heute ist der 30. Oktober 2023. Vor rund 3 Wochen wurde Israel von der Hamas überfallen. Über 200 Geiseln wurden verschleppt. Seit wenigen Tagen wehrt sich Israel mit einer Bodenoffensive. In Israel und Gaza herrscht Krieg. Nicht wenige Menschen haben die Besorgnis, dass sich der Krieg zu einem Flächenbrand in Nahost ausweiten könnte. In vielen Ländern herrscht Solidarität mit Israel, aber es finden auch anti-israelische und antisemitische Kundgebungen statt, in beunruhigender Weise. Mein Name ist Monika Franz und mein Kollege Dr. Ludwig Unger und ich haben heute die Gelegenheit und die Ehre, als Gesprächspartner Dr. Ludwig Spähnle begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Spähnle war von 2008 bis 2018 bayerischer Kultusminister und seit 2013 auch Staatsminister für Wissenschaft und Kunst und ist seither Antisemitismusbeauftragter der bayerischen Staatsregierung. Willkommen, Herr Dr. Spähnle.
Hallo, Grüß Gott, Frau Franz. Hallo, Herr Dr. Unger.
Grüße, Herr Dr. Spähnle.
Die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 werden auch als Israels 9/11 bezeichnet. Was haben Sie gedacht, als Sie von dem Terroranschlag erfahren haben? Wie schnell wurde Ihnen die neue Qualität der Gewalt bewusst?
Ja, die Tatsache, dass Israel an dieser empfindlichen Stelle sicherheitstechnisch nicht vorbereitet war und dass dann Angriffe aus dem gesamten Gazastreifen zu gewärtigen waren, auch nach Norden und nach Osten, hat, glaube ich, sehr schnell deutlich gemacht, dass es sich hier um einen einmaligen Vorgang handelt.
Die Terrororganisation Hamas, Herr Dr. Spähnle, hat an einem jüdischen Feiertag in brutalster Weise Israel überfallen. 1400 Menschen wurden getötet, über 200 Kinder, Frauen und Männer als Geiseln genommen. Wie hätte Israel reagieren sollen? Hat es richtig reagiert?
Ja, nun zunächst einmal muss man ganz nüchtern festhalten, dass die Sicherheitsvorkehrungen natürlich nicht ausreichend waren. Die Wahl des Feiertags war sicher strategisch, hatte inhaltliche Bedeutung, symbolische, aber natürlich auch eine, wie sie eben mit einem hohen Feiertag verbunden ist, wenn man dann gehört hat, dass eben wohl die Grenztruppen oder wie man das nennen will, nur spärlich besetzt waren. Aber die Vorbereitung, die strategische Vorbereitung, die auch die technischen Optionen, zum Beispiel die Ausschaltung der digitalen Grenzüberwachungspositionen mittels Drohnen erkennen ließ, zeigt, dass hier ein generalstabsmäßiger, ganz großer Plan in Umsetzung gebracht wurde. Israel hat natürlich dann völlig richtig reagiert. Das ist ein Genozid, das muss man deutlich sagen. Das ist Massenmord an Juden. Und dass daraufhin sich ein souveräner Staat gegen diesen Terrorangriff zur Wehr setzt, das ist völkerrechtlich legitim, ist aber auch moralisch bis heute und auch nach vorne selbstverständlich vertretbar.
Können Sie einschätzen, wie die jüdischen Gemeinden in Bayern die momentane Lage in Israel bewerten?
Dramatisch. Es herrscht Angst. Das muss man klar und deutlich sagen. Zunächst sind es formale Dinge, dass Sportveranstaltungen nicht mehr stattfinden konnten, dass Drohungen ausgesprochen wurden, interessanterweise in München bei einem Fall nicht gegenüber dem jüdischen Sportverein Maccabi, sondern gegenüber dem muslimischen Trainer eines Spielpartners, einer anderen Mannschaft, dass das jüdische Museum in München aus Sicherheitsgründen nicht an der langen Nacht der Museen teilnahm, das jüdische Museum in Augsburg geschlossen hat. Die Gemeinden überlegen, ihren Kernbetrieb, nämlich auch Gottesdienste und Veranstaltungen, auszusetzen. Das ist die eine Seite. Die andere ist die tiefe, massive Betroffenheit der Menschen in Bayern. Zum einen ganz persönlich, weil die Beziehungen nach Israel sehr, sehr intensiv sind. Man merkt es ja am Standort München, wie dicht das Netz der Beziehungen nicht nur aus der jüdischen Community nach Israel sind. Das zweite natürlich dann die Betroffenheit vor Ort über die explosionsartige Form von Judenhass, die sich hier zeigt. Das Dritte ist, und das macht besonders auch historisch sensibel, Deutschland, ich kann es nur für Bayern sagen, ist zum Rückzugsraum für israelische Familien geworden. Der Ort, der Sicherheit auf dem Erdball für jüdische Menschen gewährleisten sollte, ist im Moment ein Ort, der verlassen wird. Und es wird Schutz gesucht in Deutschland, sicher auch in anderen Ländern, aber hier können wir es eben sehen. Die Gemeinden stehen wieder einmal vor großen Integrationsaufgaben, vergleichbar mit den Ereignissen, die nach dem Beginn des Ukraine-Krieges zu leisten waren.
Muslime, keineswegs nur Islamisten, tragen den Konflikt nach Deutschland und nach Bayern hinein. Im Umfeld der pro-palästinensischen Aktionen und Demos gab es Gewaltübergriffe, gibt es Gewaltübergriffe in einem friedlichen, unbeteiligten Staat. Wie kann und soll der deutsche Rechtsstaat reagieren? Wie steht es um den Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und Aufruf zur Aggression?
Ja, nun zunächst einmal geht es wirklich um den Kernkonflikt der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit gegenüber dem, was dann eben auch strafbewehrt ist, nämlich Äußerungen, die etwa mit Volksverhetzung zu tun haben, das Verwenden entsprechender Symbole, aber auch natürlich Dinge, die bis zu dem Thema Vernichtung Israels in seiner Staatlichkeit gehen oder Bedrohung von jüdischen Menschen, gleich ob jetzt Israelis oder anderer Nationalität, auch natürlich deutscher Bürger jüdischen Glaubens. Hier ist eine schmale Linie zu finden. Das hat man auch gesehen. Ich will es am Ort München deutlich machen. Am Montag nach dem schrecklichen Angriff war eine Solidaritätsveranstaltung zugunsten Israels am Odeonsplatz im Herzen der Stadt. In der innersten Herzkammer der Stadt, nämlich vor dem Rathaus, fand eine Veranstaltung statt, die sich pro Palästina ausgesprochen hat, was zunächst natürlich völlig zulässig ist. Aber das ist dann sehr schnell abgeglitten. In Hassäußerungen, in Äußerungen, die mit der Vernichtung Israels zu tun haben, in Billigung bis Verherrlichung des Hamas-Terrors. Und da ist eine ganz klare Grenze. Hier hat der Rechtsstaat seine Aufgabe zu leisten. Auf der einen Seite, was dann ja auch geschehen ist, nämlich das nachfolgende Verbot weiterer Veranstaltungen durch die Landeshauptstadt, ist dann im Einzelfall durch das Verwaltungsgericht aufgehoben worden. Auf der anderen Seite sind aber alle Äußerungen, die nicht eine friedliche Wahrnehmung der Meinungsfreiheit bedeuten, sondern die entsprechende Verherrlichung und Billigung von Massenmord und Genozid, von Terror, die die Frage der Staatlichkeit Israels in Zweifel ziehen oder die schlicht und einfach Judenhass verbreiten, aller Härte des Rechtsstaats zu verfolgen. Das ist sich diese Gesellschaft und auch dieses Rechtssystem schuldig. Da geht es darum, dass dieses Grundrecht auszuüben ist, dass aber die Fragen der Tatbestände, die ganz bewusst in Deutschland, zum Beispiel Volksverhetzung mit den Gegenständen, die bei uns unter Volksverhetzung rechtlich verfolgt werden, gibt es nur in Deutschland zum Teil, aufgrund eben auch der historischen Sondersituation. Und vor diesem Hintergrund ist die Durchsetzung des Rechtsstaates Eigenverpflichtung unserer Gemeinschaft.
Sie sprachen davon, dass Bayern, auch Deutschland natürlich im Ganzen, zu einem Rückzugsort für israelische Familien geworden ist. Können Deutschland und Bayern den Schutz der Jüdinnen und Juden angesichts auch der sich abzeichnenden Gewaltübergriffe in Deutschland selbst sicherstellen? Was muss vielleicht darüber hinaus noch geschehen?
Ja, zunächst einmal ist es Kernaufgabe staatlichen Handelns, die Sicherheit im Inneren wie im Äußeren sicherzustellen und die Sicherheit jedes Bürgers, gleich welcher Weltanschauung, Herkunft, Religion oder Ähnlichem. Und das ist jetzt gefordert. Ich kann es nur für Bayern beurteilen, wirklich der bayerischen Polizei, vom Streifenbeamten bis zur politischen Führung danken, weil ich konnte selber einige Gespräche in diesem Zusammenhang führen für ganz konkrete einzelne Anlässe, Veranstaltungen, einzelne Gemeinden, bis eben hin zum strategischen Auftrag der bayerischen Polizei. Hier wird wirklich mit massivem Einsatz diese Sicherheitslage gewährleistet und verbessert. Das Zweite sind natürlich, dass alle widerwärtigen und leider sich jetzt ja in vielfacher Form zeigenden Delikte, die mit Judenhass und Antisemitismus zu tun haben, konsequent verfolgt werden. Der bayerische Justizminister hat, wie die Justizministerkonferenz insgesamt, hier auch Vorschläge unterbreitet, wie das Strafrecht, insbesondere was Volksverhetzung angeht, weiterentwickelt werden soll. Die bayerischen Staatsanwaltschaften sind im engen Austausch mit dem Justizminister. Hier hat ein Fachgespräch stattgefunden, das die drei Antisemitismusbeauftragten Oberstaatsanwälte bei den Generalstaatsanwaltschaften, den Hauptamtlichen, der im Ministerium ja vollamtlich tätig ist. Und, was man wissen muss, bei allen 22 bayerischen Staatsanwaltschaften sind Fachbeauftragte tätig. Diese stehen im stetem Austausch, was auch uns und mir ganz wichtig war, unmittelbar mit der jüdischen Gemeinschaft.
Die strafrechtliche Verfolgung dieser Ereignisse ist das eine. Das andere ist, was sich in der Gesellschaft tut. Also mich hat überrascht und schockiert, dass die Fridays for Future Bewegung hinter die Free Palestine-Idee massiv gestellt hat, damit sympathisiert hat mit ihrer prominenten Ikone Greta Thunberg auch. Wie schätzen Sie das Potenzial ein, dass da gerade junge Menschen mit zu so einer Haltung motiviert werden, die sich anti-israelisch letztendlich positioniert?
Ich würde das jetzt einmal weniger an einer Generationenfrage festmachen. Ich muss leider feststellen, jetzt bin ich über 5 Jahre mit dieser Aufgabe betraut und natürlich ein, hoffe ich, wacher Staatsbürger seit Jahrzehnten, wie dünn der Firnis ist. Wir sehen in der ganzen Gesellschaft anti-israelische, und zwar, das hat nichts mit der kritischen Haltung zu tun. Man kann zu jedem politischen Handeln und auch militärischen Handeln seine kritische Meinung einnehmen. Aber wir sehen eine breite Form der Israel in äußerst negativer Weise wahrnehmenden Öffentlichkeit. Und wir sehen die uralten Muster, die ganz schnell wieder da sind. Und das ist das, was uns wirklich Sorgen machen muss, dass dieser Firnis Gott sei Dank hält die demokratische Gemeinschaft, aber dass man ganz schnell wieder auf Vorurteile stößt, wenn eine große Jugendbewegung, die ja politisch durchaus Relevanz besitzt, hohe Relevanz auch international, sich eindimensional dieser israelfeindlichen bis mit Israel-Hass und eindeutig dann in antisemitische Richtung kippenden Argumente gemein macht, dann ist das sehr gefährlich. Deswegen ist die Aufforderung, was ja jetzt Gott sei Dank geschehen ist, dass sich die in Deutschland Aktiven hier mehr als distanzieren. Die politische Person, Leitfigur muss extrem kritisch hinterfragt werden. Das gilt aber für jeden, der sich über Israel-Kritik hinaus, die auch jetzt erlaubt sein muss, auch die Frage nach der Dimension von militärischen Maßnahmen ist natürlich selbstverständlich erlaubt. Die Frage nach der Situation der Zivilbevölkerung und der Versorgungsfragen. Es geht aber um mehr. Es geht um diese Form, die Israel in Frage stellt, die mit israelbezogenem Hass zu tun hat, die dann eben die Täter-Opfer-Umkehr, die ganz klassischen Muster bedient. Und hier ist gleich, wer das tut, muss sich gewärtig sein, dass man ihm ganz grundsätzliche Fragen seines Demokratieverständnisses stellt.
Man hat das Gefühl, dass im Sog der Ereignisse Menschen leichter wieder antisemitische Äußerungen tätigen, zum Beispiel auch in ganz extremer Form, zum Beispiel wenn auf Demos gesagt wird, das ist ein Zitat, euch Juden werden wir alle töten, aber auch bei kleineren alltäglichen Erlebnissen im Zug, in der Öffentlichkeit, sinkt da insgesamt die Hemmschwelle, etwas zu äußern, was immer da war, oder radikalisiert das die Ereignisse und die Art und Weise des Diskurses? Leute, die sich mit dem Thema gar nicht beschäftigt haben, wie sehen Sie das? Kommt da etwas Neues auf oder wird etwas Altes eher aktiviert und ermutigt, sozusagen in Anführungszeichen?
Ich glaube, dass leider beides der Fall ist. Das ist jetzt ein Ereignis, das muss man ja sehen, das ist ja nicht einfach ein Gewaltexzess einer terroristischen Gruppe an einem in dem Fall verletzlichen Ort irgendwo auf der Welt. Das ist Teil eines ganz großen strategischen Plans. Man muss auf den Zeitpunkt schauen. Ich meine jetzt natürlich auch die Wahl des Feiertags, 50 Jahre nach dem Beginn des Yom Kippur-Kriegs. Das ist aber für mich nur ein äußerer Vorgang. Ich glaube, dass der Zeitpunkt unter anderem gewählt wurde. Da geht es um ein ganz großes Rad. Wenn man die Abrams Contract sieht, also das heißt die Verträge Israels, die Aussöhnung, das Aufeinanderzugehen von arabischen Staaten, dann waren das bisher zwar wichtige Schritte, aber der Game Changer, wie man so neubayerisch sagt, hat gefehlt. Und wenn man sieht, dass durch diese strategische Gewaltexplosion einmaligen Ausmaßes, es bleibt nur ein Vergleich, nämlich der Islamische Staat mit einem Ausmaß an Brutalität, Unmenschlichkeit, unbeschreibbaren Szenen, die an das Schlimmste erinnern lassen, was Juden geschah, nämlich wohl im Holocaust. Und das ganze Ding war ja organisiert. Also das ist Genozid in einem Ausmaß, in einer Terrordimension, die natürlich die Verletzlichkeit Israels zum einen zeigen soll, das zweite jüdisches Blut in einem Ausmaß vergossen hat, wie es eben seit der Shoah nicht mehr der Fall war in einer Aktion. Ein großes Ganzes ist aber, was jetzt auch auf Eis gelegt wurde, die Gespräche, die Annäherung zwischen einem der ganz großen Partner im Raum, nämlich Saudi-Arabien, und Israel zu stoppen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz klares strategisches Ziel. Und natürlich die Chance zu nutzen, wie weit man zu gehen bereit ist, weiß ich nicht. Die Situation im Nahen Osten, am Mittelmeer, dramatisch zugunsten eines Players zu verändern. Und das ist der Iran. Ob im Hintergrund nicht auch ein Trittbrettfahrer auch übelster schlechter Art, nämlich Putin, mitwirkt, das möchte ich jetzt gar nicht weiter verfolgen. Aber das Ganze ist in ein solches großes Ganzes einzuordnen. Und vor dem Hintergrund muss man dann auch runterbrechen, sage ich mal, in seinen dramatischen Auswirkungen sowohl auf den jüdischen Staat selbst, auf die weltweite jüdische Community, aber auch dann auf jeden Einzelnen und jeden einzelnen Player, wenn man so will, auf diesem Globus.
Im Umfeld des Terroranschlags, Sie haben es selber angesprochen, auf die Menschen in Israel keimen ja auch in Deutschland, auch in Bayern wieder verdeckte antisemitische Gedanken auf. Sie keimen auf und sie ergänzen oder fügen sich an, möglicherweise auch an Klientel, die bereits bisher extremistische und judenfeindliche Äußerungen und Gedanken bereits getragen und das auch praktiziert haben. Diese Entwicklung setzt sich fort. Steigende Zahlen antisemitischer Straftaten sind die Folgen. Wie gehen wir damit um? Welche Möglichkeiten erkennen Sie, den wachsenden Antisemitismus in Bayern, in Deutschland anzugehen und dem entgegenzutreten?
Zum einen sind es natürlich uralte Ressentiments, wie vorher angesprochen, die sehr schnell wieder bei der Hand sind. Zum anderen ist die dramatische Wirksamkeit, die Reaktionstiefe des israelbezogenen Antisemitismus etwas, das die Welle sehr verstärkt. Und israelbezogener Antisemitismus ist ein Stück weit gesellschaftsfähig, rund um die Welt, das sehen wir. Und insofern ist das jetzt eine besondere Springflut, wenn man so will. Wir versuchen ja nicht jetzt erst, sondern seit Jahrzehnten mit Erziehung, Bildung, Strafrecht, politischem klaren Positionsbezug von Deutschland aus hier diesen judenfeindlichen Äußerungen in unserem Land Herr zu werden. Das ist jetzt kein deutsches Phänomen, das wissen wir ja, das ist letztlich weltweit. Ich glaube aber, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, für Klarheit zu sorgen und hier auch konsequent zu handeln. Den Vorschlag gibt es, ich habe den für Bayern unterbreitet, ein Staatsziel zu formulieren, wie in verschiedenen Bundesländern, nämlich Schutz des jüdischen Lebens, und damit man nicht Einseitigkeit damit verbindet, warum wird jetzt die jüdische Community privilegiert in den Blick genommen, die Bekämpfung von Rassismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und natürlich Antisemitismus in die Verfassung zu schreiben. Das gibt es, wie gesagt, in mehreren Bundesländern. Der Prozess ist, glaube ich, für Bayern wichtig, dass wir den anstoßen. So ein Staatsziel bedeutet ein inhaltliches Commitment unserer staatlichen Gemeinschaft, an dem sich dann, natürlich dauert es, bis der Tanker dreht oder weiter sich bewegt auf einer solchen Linie, dann wird es auch Auswirkungen auf staatliches Handeln haben. Wir müssen in der Zivilgesellschaft die Information und auch die Debatte über jüdisches Leben anstoßen. Wir haben in Bayern ein solches Tool entwickelt, indem man sich mit einer bestimmten Antisemitismusdefinition beschäftigt. Die Politik hat das getan, der Freistaat hat diese Definition der IRA angenommen. Die kommunalen Spitzenverbände in vielen Kommunen wurden solche Beschlüsse gefasst, vielleicht in eine andere Richtung, wenn man sagt, der Landkreis XY stellt sich gegen Rassismus. Das muss jetzt alles erneuert und intensiviert werden. Wir haben diese Bündnisse. Wir müssen aber weitergehen. Wir haben die Zivilgesellschaft motiviert, sich hierzu auseinanderzusetzen. Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Wirtschaft, bis weit in den Bereich der Ehrenamtlichen, die Bayerischen Schützen und so weiter. Dieses Instrument kann man anwenden, ohne Anlass. Kann man sofort anfangen, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Wir müssen das Thema BDS stärker angehen und hier zu Verboten kommen. Also das sind gesellschaftliche Phänomene, die aus dem angloamerikanischen Raum kommen und sich mit der Bekämpfung Israels, nicht mit Kritik beschäftigen. Wir müssen den Israelis zur Seite stehen. Die Frage, das Angebot zu machen, für israelische Familien hier einen, wie wir es ja schon erleben, den Rückzugsraum aber strukturiert und organisiert, mit Angeboten der Betreuung, der Begleitung auch voranzubringen. Die Bayerische Stiftung für Jugendaustausch überlegt keinen Austausch, sondern eben die Angebote für israelische junge Menschen zu eröffnen, dass sie einfach jetzt zu uns kommen und so weiter. Also es gibt eine ganze Liste von Punkten, die man konkret angehen kann.
Der Anlass ist dieser Terroranschlag auf Israel, die Tötung von 1400 Menschen, die Geiselnahme von mindestens 200 Israelis. Aber die Aufgabe, Antisemitismus zu bekämpfen, ist ja auch in Deutschland, ist auch in Bayern eine Herkulesaufgabe, die sich sicher nicht in ein paar Jahren lösen lässt, sondern die sicherlich lange Anstrengungen erfordert. Wie sehen Sie das?
Antisemitismus ist nicht ausrottbar. Zu dieser Erkenntnis bin ja nicht nur ich gekommen, aber das ist schon, wenn man sich jetzt 5 Jahre mit vielen Mitstreitern und Mitstreiterinnen in dem Feld engagiert, ist eine bittere Erkenntnis. Das ist ein Ursubstrat des kollektiven Gedächtnisses der Menschheit. Eine wahrscheinlich mit die älteste Form von gruppenbezogener Form von Vorurteilen und Menschenfeindlichkeit. Aber man muss sich dem nicht nur aus unserem historischen Auftrag heraus entgegenstellen. Das ist ganz grundsätzlich anzugehen. Der Staat muss sich hier committen. Im Bereich dessen, was man Information und Bildung nennt, im umfassendsten Sinne, weil jeder Blödsinn, der über jüdische Menschen auch historisch jeder völlige Wahnsinn, auch christlichen Antisemitismus, wird erstens wiederholt und zweitens geglaubt. Zweitens müssen wir den wehrhaften Rechtsstaat und die wehrhafte Demokratie sehen. Das hat Gott sei Dank jetzt schon gezogen, wenn man sieht, dass die gesamte politische Klasse in diesem Land, formal auf den Lippen auch eine Partei rechts außen, sich zu diesem Commitment klar bekannt hat, dass das, was Israel geschehen ist, hier nichts anderes ist wie Genozid, wie Massenmord, ein Überfall terroristischer Natur, der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in einem Ausmaß dahin geschlachtet sah und verwundet und schwerst verletzt und jetzt in Geiselhaft. Das ist nackter Terrorismus. Dass Israel auch hier nicht nur das Recht hat, sondern die Pflicht hat, sich zu wehren, ist beruhigend. Wir müssen aber weitergehen. Die Frage, wie wir mit diesen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit umgehen, das geht dann ja weiter in die Frage von Diskriminierung und Rassismus, muss anders angegangen werden. Wir brauchen hier nachhaltige Bildungsarbeit, nachhaltige Arbeit, auch in den öffentlichen Räumen, was das Wissen um Vergangenheit angeht. Zum einen die Erinnerungsarbeit, die klassische, aber auch das Wissen um die, in diesem Fall natürlich, jüdischen Wurzeln unserer Geschichte. Es muss weitergehen in einem weiterentwickelten Verhältnis zu Israel, in einem verstärkten Ausnutzen der Möglichkeiten. Die gehen weit über die diplomatischen Beziehungen hinaus, gesellschaftliche Beziehungen. Es lohnt sich ja, mit Israel in engem Austausch zu sein, kulturell, aber auch natürlich wirtschaftlich, wissenschaftlich in jeder Hinsicht. Ich glaube, dass die Anbindung Israels an die westliche Welt noch intensiviert werden muss. Da ist auch ein Stück Bringschuld da. Weil wenn irgendwo die Freiheit und Demokratie jetzt verteidigt wird, dann ist es nicht nur am Hindukusch, sondern dann ist es jetzt am Jordan.
Sie hatten angedeutet, dass Israel-Kritik manchmal ja als ein Deckmantel benutzt wird, um antisemitische oder anti-israelische Haltungen zu äußern. Wie kann man denn unterscheiden, wo die Grenze verläuft? Ich denke zum Beispiel, dass in den Schulen da jetzt sehr viel diskutiert wird. Lehrkräfte stehen zum Beispiel vor der Aufgabe, da ziemlich erhitzte Diskussionen unter Schülerinnen und Schülern zu moderieren. Was geben Sie ihnen da als Unterscheidungskriterium mit an die Hand?
Ja, zunächst müssen wir sehen, dass die Macht der Bilder natürlich enorm ist. Und zunächst mal für einen Betrachter, der sich mit dem Thema beschäftigt, diese Bilder des 7. Oktober dramatisch schlimm und grausam sind. Dass natürlich die Bilder, die jetzt uns erreichen und uns noch möglicherweise erreichen werden, eine ähnliche emotionale Wirkung haben. Und insofern ist gerade für Schulen jetzt die rasche zur Verfügungstellung von qualifizierter Information allein die einfache Tatsache, dass Israel eine funktionierende Demokratie ist, die sich mit ihrer eigenen Verfassung im Moment ja ein Stück weit plagt und schwer tut, aber in einem intensiven demokratischen Diskurs steht und dass es das wert ist, sich in besonderer Weise anzunehmen und dass deswegen viele Vorwürfe und Vorhaltungen einfach relativierbar sind, wenn man weiß, wie Demokratie funktioniert. Das Zweite ist natürlich die besondere Form, in der Israel angegangen wird. Wenn Behauptungen und Vorwürfe und Unterstellungen etwa in der Frage, dass Israel keine völkerrechtliche Existenzbasis hat, dass Israel alles in Anführungszeichen wiederum das Produkt oder das Tool des Weltjudentums ist. Wir sind ja hier im ganzen Wahnsinnskosmos der Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien. Wenn aber Israel delegitimiert wird, ich habe schon angesprochen, der völkerrechtliche Status in Zweifel gezogen, dass Israel sich verhält, das ist das Zweite, die Dämonisierung, wie die Nazis in Auschwitz bis zur Frage des Apartheid-Regimes und kolonialer Strukturen, was ja jetzt auf deutschen Straßen wieder öffentlich vorgetragen wird. Und dann die dritte, die doppelten Standards. Wenn man sieht, dass zum Beispiel ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs existiert, das die Einfuhr von Produkten aus der Westbank in die EU aufgefordert wird, diese noch einmal eigens zu deklarieren, dann wäre ein vergleichbarer Status etwa für einen Teil Zyperns notwendig. Also diese besonderen Dinge, die für keinen anderen Staat verwandt werden, sind Linien, wenn die überschritten werden, kann man wirklich von israelbezogenem Antisemitismus sprechen. Ein weiteres. Das Bild Israels hat sich leider verändert, nämlich, dass Israel der Aggressor ist, die starke Macht im Nahen Osten. Und das bringt auch in Deutschland die Tatsache mit sich, dass wenn ich Israel fundamental angreife, das hoffähig ist. Ich sage es nochmal, wenn man für Israel Juden setzen kann, da sind wir mittendrin. Und diese Dinge müssen benannt werden. Das ist unangenehm. Das ist auch in unserer Gesellschaft das Ja-Aber oft gesetzt. Ich selber bekomme in diesen Tagen auch Zuschriften, die das also massiv angehen, auch meine öffentlichen Äußerungen massiv kritisieren, was ja zulässig ist. Aber das muss man einfach wissen, dass hier die Bereitschaft, sich jetzt einmal bedingungslos, dass das sehr schnell auf Kritik stößt und auf größte Zurückhaltung. Ich sage Ihnen, die Teilnehmerzahlen an den pro-israelischen Veranstaltungen, auf denen ich war, lassen zu wünschen übrig. Wo sind die 35.000, die kurz vor der Landtagswahl, völlig zu Recht, ich war ja dabei, gegen die Rechtsaußenkräfte, die rechtsextremen Kräfte in Deutschland demonstriert haben? Wir waren bei der letzten und vorletzten Kundgebung immer gute 1.000. Hier muss man ganz andere Solidaritätserwartungen auch öffentlich benennen.
Sie haben die Schulen angesprochen, die Schulen als Einrichtungen, die langfristig erstens harte Informationen, wichtige Informationen an junge Menschen auch für ein Zusammenleben von Angehörigen verschiedener Religionen vermitteln können. Sind die Schulen aus Ihrer Sicht denn ausreichend vorbereitet, um die Informationen zu geben? Was ist nötig? Wo es Bedarf? Wir erleben ja, dass derzeit, ich glaube, in 400 Schulen mittlerweile schon in Deutschland sogar schon Auseinandersetzungen auch stattgefunden haben zwischen pro-israelischen und pro-palästinensischen Anschauen.
Ja, zunächst einmal ist in einer solchen aktuellen Situation die Aufgabe von Schulen natürlich zeitnah auch Informationen zu geben. Das ist auch möglich. Der bayerische Kultusminister hat ja kurz nach den schrecklichen Ereignissen an alle Schulen eine solche Grundinformation gegeben, die aber durch die Fachbehörden natürlich weiter verstärkt werden muss. Vor allem die Dimension des Konfliktes aufgezeigt werden muss. Natürlich gehe ich davon aus, dass die historische Dimension dessen, was Deutschland zu verantworten hat und hatte und deswegen die besondere Beistandspflicht oder auch, glaube ich, die Grundtatsache, dass die Beistandssituation für die Bundesrepublik konstitutiv ist, in den Schulen den jungen Menschen nahegebracht wird. Wir sehen natürlich, dass wir uns auseinanderzusetzen haben, auch mit Teilen der muslimischen Community, deren Affinität zu arabischen Partnerstaaten ja legitim ist. Aber die Frage ist dann immer, wo die Grenze ist und wo das überschritten wird. Und da haben natürlich Schulen und haben auch Lehrkräfte einen entsprechenden Auftrag, auch solche schwierigen Situationen dann auch aufzulösen. Das sind auch natürlich Menschen, die eine Meinung haben, aber da ist schon das Gebot der Stunde, dass man seriös informiert und auch die Dinge auseinanderlegt im Sinne, dass man Grundkonflikte erläutert. Das hat nichts damit zu tun, dass sich vielleicht einzelne Menschen in besonderer Weise solidarisch fühlen, mit wem auch immer. Aber diese vertieften Informationen ist Aufgabe der entsprechenden Behörden, das zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, dass das ja in allen Ländern zurzeit geschieht. Und auf der anderen Seite eben die Grundinformation, worauf und in welcher Weise dieser Konflikt entstanden ist, wie er zu bewerten ist, das ist, glaube ich, von jeder Lehrkraft zu erwarten. Genauso ist aber auch dringend notwendig, dass Israel nicht israelfeindlich macht, sondern dass Dinge, die sich im antisemitischen Bereich Judenhass existenzbedrohend für Israel, den Hamas-Terror verherrlichend, auch an den Schulen konsequent angegangen und verfolgt werden.
Helfen da solche Angebote, wie es die Universität Würzburg derzeit zum Beispiel angeht, dass sie künftige Lehrer ausbildet in einem besonderen Studiengang, um zum Beispiel mit antisemitischen Äußerungen, mit antisemitischen Taten und so weiter besser umgehen zu können? Müsste man das übertragen, vorausgesetzt, dass solche Angebote gut sind, müsste man sie übertragen auch an andere Universitäten in Bayern und darüber hinaus?
Wir brauchen ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das weiterentwickelt werden muss. Die Lehrpläne, ich habe das auch gegenüber der Bayerischen Staatsregierung angemahnt, muss man zum Thema natürlich Erinnerungsarbeit, also was die historischen Zusammenhänge sind, für die Deutschland Verantwortung trägt, voranbringen. Man muss Antisemitismus in seiner Differenziertheit darstellen, weil eben nicht nur die rechtsextreme Glatze, die auf der Straße rumgrölt, für vieles verantwortlich ist, sondern das heute viel differenzierter ist, gerade im Bereich des israelbezogenen Judenhasses und Antisemitismus. Das Dritte ist aber, auf jüdisches Leben hinzuweisen. Wie tief die Wurzeln jüdischen Lebens über 1000 Jahre, 1700 Jahre in Deutschland sind, weil dann da vieles einfach erläuterbar ist von dem, was die jüdische Welt im Innersten zusammenhält, Kultur, Tradition, Religion, bis hin zur Tatsache, dass Juden und Jüdinnen eben über lange Jahrhunderte Nachbarn waren, die natürlich unter christlich geprägten Antisemitismus zu leiden hatten. Und das Vierte ist Israel Today. Wir brauchen mehr Kompetenz in der Israel-Forschung. Wir haben zwei Standorte in Deutschland, in München und in Berlin. Das ist zu wenig, dass man einfach auch mal tiefer schürft, um Israel und das Israel-Bild zu bewerten. Zu diesem Konflikt hat rund um die Erde, wahrscheinlich gibt es keinen anderen Konflikt, vielleicht jetzt außer in der Ukraine, zu dem über so lange Zeit jeder Mensch auf der Welt eine Meinung hat. Und eine Meinung kann meinungsstark sein, kann aber auch inhaltsschwach sein. Also das ist ein Punkt. Natürlich müssen die Menschen, die in Bildung Verantwortung tragen, Bescheid wissen, auch wie mit Judenfeindlichkeit umgeht. Und insofern sind Angebote, wie sie an der Universität Würzburg bestehen, etwas, das eigentlich an jedem Standort, an dem Lehrerbildung in Bayern geschieht, angeboten sein soll. Da geht es schon bei der Finanzierung los. Aber es gibt auch andere Elemente, wie etwa an der Universität Augsburg oder Passau, die das Thema auch übrigens Fächer- und Schularten übergreifend zur Verfügung stellen. Es geht aber weiter. Wir müssen mit den Trägern der Erwachsenenbildung sprechen. Wir müssen das Thema Ehrenamt angehen und Vermittlung von Informationen. Das ist etwas, das natürlich viel Mühe macht, das wir auch versucht haben, aber durch solche Dinge natürlich überrollt wird, aber deswegen in seiner Berechtigtheit und Begründetheit umso wichtiger ist.
Wir erleben zurzeit Auseinandersetzungen, die nur mit gegenseitigen Schuldzuweisungen arbeiten, die relativ einseitig von großer Aggression geprägt sind, die keinen echten Dialog zulassen. Haben Sie einen Rat, wie man diese extremen Pole zusammenbringt, wieder in eine normale Kommunikation bringen kann?
Da hilft nur Dialog, soweit möglich. Wenn allerdings Gruppen da sind, die Terror rechtfertigen, das hat nichts mit dem Freiheitskampf zu tun, wenn ich Kinder, alte Leute, Männer und Frauen hinmetzle. Die Fallbeispiele, die ja genannt sind, sind nur mit dem Grauen, ich sage es jetzt ganz bewusst, mit dem Grauen, der im deutschen Namen verbreitet wurde, zu vergleichen, dann ist vorbei. Dann muss sich dieses demokratische Gemeinwesen auch wehren. Das gilt auch für Menschen, die zu uns kommen, die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, die in diesem Land aufgewachsen sind, geboren sind, die Bürger dieses Landes sind und Bürgerinnen. Auch denen muss man gegenübertreten als staatliche Gemeinschaft mit allen Mitteln. Bildung, Ausbildung, aber auch wo notwendig, muss sich die demokratische Gemeinschaft mit den Mitteln des Rechtsstaates wehren. Solche Aussagen können nicht stehen bleiben. Das gefährdet den demokratischen Konsens im Kern. Aber ein zweiter Punkt ist, schon genau hinzuschauen, wie Menschen denken, die zu uns kommen. Da hat man vielleicht in der Vergangenheit nicht genau genug hingesehen. Das hat auch nichts mit einer ideologischen Verschärfung von Zuwanderungspolitik zu tun. Das ist Auftrag, wenn man das Gemeinwesen vernünftig weiterentwickeln will und wir auch weiterhin eine für Menschen, die zu uns kommen, grundfreundliche Gesellschaft sein wollen, die auch das, was man Integration nennt, weiterhin leisten können will. Da gibt es bestimmte Punkte, die sind unverhandelbar.
Ja, vielen Dank. Eine letzte Frage vielleicht. Welche Hoffnung haben Sie für Israel und den Gazastreifen, wenn man Sie nach einer Utopie für das künftige Zusammenleben in dieser Region fragen würde? Kann man da überhaupt eine Antwort geben?
Das Heilige Land ist einer der Knotenpunkte der Welt. Dieses Quermeile der Altstadt von Jerusalem ist die Heimat der abrahamitischen Religionen, die eigentlich alle drei von etwas ausgehen, was Grundhoffnung ausmacht. Und ich glaube, das muss man ein Stück weit setzen. Da gehört auch fester Glaube dazu. Ich hoffe, dass die Demokratie am Ostrand des Mittelmeers gestärkt aus dieser Anforderung und Herausforderung herausgeht und dass ein Stück weit vielleicht auch, es mag ein frommer Wunsch sein, die arabische Welt ihre Verantwortung auch gegenüber der vierten Generation von Menschen, die in Flüchtlingslagern leben, ein Stück weit mitgerecht wird. Es gehört dazu, dass Gewalt gebannt wird mit allen Mitteln. Und das ist darum der Punkt, wo man, glaube ich, pazifistischen Kräften, die in dem Zusammenhang jetzt wohl eher nicht die Stimme erheben, aber wo man sagen muss, da ist der Griff zur Waffe, so schlimm es ist, auch gerechtfertigt. Aber wir hoffen, dass über diesen Brand, so kleiner ist, so groß er sein wird, auch dieses geschonte Land, das das Heilige Land ist, eine Zukunft hat.
Herzlichen Dank.
Ja, ich danke jetzt.